Es gibt die zwei großen Themen: Pronomen und Toiletten. Wenn es nicht darum geht, wie funktionieren Pronomen und wie können wir eigentlich Leute ansprechen, die weder männlich noch weiblich sind oder über sie sprechen, geht es darum, oh mein Gott, auf welches Klo gehst du eigentlich? Gut, ich hab's da einfach. Ich habe einen Pflegegrad und lebe mit persönlicher Assistenz. Wir müssen ohnehin auf die rollstuhlgerechte Toilette, weil ansonsten die Reaktionen von Menschen, wenn man zu zweit in eine Kabine geht und augenscheinlich unterschiedlichen Geschlechts ist, sind interessant.
Herzlich willkommen bei Friede, Freude, Pustekuchen, dein Podcast für Inspiration und Reflexion rund ums Thema Konflikte und die Herausforderungen des Lebens. Wir sind Jana
Und Sandra, heute bei uns zu Gast Bex. Es hat Minsky Spinz gegründet und ist mit dem Thema Neurodivergenz, Geschlechtergerechtigkeit, Diversity und Inclusion auf dem Weg, die Welt zu informieren rund um ein Thema, das uns allen am Herzen liegen sollte. Let's go, Jana.
Ja, lass uns direkt reinstarten. Viel
So
Spaß.
machen wir's. Liebes Bex, herzlich willkommen im Friede, Freude, Pustekuchen. Wir freuen uns total, dass du da bist.
Ich freue mich total, hier zu sein.
Wunderbar, das sind großartige Voraussetzungen. Für den Fall, dass man dich nicht kennt, mache ich eine mini-kurze Vorstellung und alles, was ich vergesse, darfst du dann natürlich im Laufe des Gesprächs weiter ergänzen, weil es ist ja so viel, was du machst, dass ich dann natürlich jetzt am Anfang noch nicht das ganze Pulver verschießen möchte. Aber ganz kurz, du hast Minzgespinst gegründet. Eine, ich glaube, man kann sagen, Beratungsfirma sozusagen, die sich mit Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion sowie Neurodivergenz beschäftigt. Und das ganz Besondere dabei ist, dass ihr auch ausschließlich mit Menschen arbeitet oder ihr besteht sozusagen ausschließlich aus Menschen, so rum, die entweder chronisch krank sind, neurodivergent sind, oder aber auch Transpersonen.
Tatsächlich
Also ein
beides. Also es ist immer
oder beides.
beides. Sie sind
Ja.
sowohl trans als auch neurodivergent, behindert und oder chronisch krank.
Wow. Okay, da müssen wir gleich nochmal tiefer einsteigen. So viel erstmal dazu. Und weil wir beim Friede, Freude, Pustekuchen immer, immer gleich starten, gibt es auch für dich die eine Einstiegsfrage. Die geht ziemlich ans Eingemachte direkt. Keine Angst, keine Angst. Stell dir vor, damals, als du klein warst, wie ist Bex sozialisiert, was das Thema Konflikte betrifft. Wie bist du damit umgegangen von klein auf? Nimm uns mal mit in dein Leben. Bitte.
Das ist sehr gerne, aber gleichzeitig haltet euch fest, das könnte schmerzhaft werden, weil als ich klein war, gab es für Menschen wie mich keine wirkliche Autismusdiagnose. Das Thema Autismus bei Nicht-Cis-Männern, also Menschen, bei denen bei Geburt das Geschlecht männlich zugewiesen wurde und die männlich sind, ist erst in den letzten Jahren überhaupt richtig aufgekommen, dass darüber auch diskutiert wird. Und als ich 5 war, bekam ich Anfang der 2000er Jahre eine ADHS-Diagnose. Die stimmte nicht. Und ich sage heute, wenn sich der Diagnostiker um 90 Grad weitergedreht hätte, wären wir bei der richtigen Diagnose gewesen. Waren wir aber nicht. Weil in der Zeit so die ersten großen Wellen der ADHS-Diagnostik überhaupt auftauchten. Und das Ergebnis war, dass mir auch niemand erklärt hat, welche Konsequenzen das hat für den Umgang miteinander. Es wurde immer auf, naja, du bist halt das Träumerle abgeschoben. Es wurde immer auf, du bist halt sehr empfindlich und sehr reizsensibel. Aber dass die gesamte Verarbeitung von zwischenmenschlicher Kommunikation fundamental anders funktioniert, wurde mir nicht erklärt. Und das führte gerade im Bereich von Konflikten im Kindergarten bereits dazu, dass mir die Puzzles weggenommen wurden, damit ich lerne, mit anderen Kindern zu spielen. Spoiler, das hat nicht gut funktioniert, weil die hatten trotzdem mir niemand erklärt, wie funktionieren diese Menschen. Und im Bereich von Schule führt es dann zu harten Mobbing-Erfahrungen. Also auch die ganze Palette von emotionaler bis physischer Gewalt. Und ja, das halt auch bis dahin, dass ich im Krankenhaus gelandet bin mit einer Gehirnerschütterung und danach dann die ADHS-Diagnose gestellt wurde, die aber immer noch nicht erklärt hat, wie es zu diesen Konflikten kommt. Und ich da auch viel Zeit in ambulanter Psychotherapie hatte, viel Zeit in auch zwei stationäre Aufenthalte hatte, medikamentös behandelt wurde, unter anderem mit Ritalin, was bei Menschen, die kein ADHS haben, bedeutet, dass ich war halt auf Speed. Und mit 10 Jahren sollte man nicht auf Speed sein. Und das führte dann zu einem Entzug tatsächlich, weil sich eine Amphetaminabhängigkeit entwickelt hatte. Und in diesem ganzen Bereich kam es immer wieder auch zu stationären Aufenthalten, zu neuen Diagnosen, zu Diagnosen, die man bei Kindern eigentlich gar nicht stellen sollte, zu angeblichen Persönlichkeitsstörungen. Und das führte dann eben auch zu Konflikten mit mir selbst, weil ich immer wieder gespiegelt bekam, du stimmst nicht, du bist falsch, deine Wahrnehmung ist falsch, deine Verarbeitung ist falsch, deine Kommunikation ist falsch, weil ich war 12, als mir der ICD-10 vor die Nase gelegt wurde mit, hier, Borderline, das bist du. Und da stehen einfach Dinge drin, die tun weh, weil niemand einem auch die Bedeutung dieser Diagnose erklärt und diese Diagnose auch eigentlich nicht in die Hände von Kindern gehört. Und also auch vor allen Dingen der ICD-10 nicht in die Hände von Kindern gehört. Das ist ein Diagnostikbuch, in dem Diagnosen festgeschrieben sind, aber das ist die Aufgabe von Therapiepersonen, diese Diagnosen dann auch kinderfreundlich zu erklären. Da stand was hin drin von Sexualverhalten. Und ich war ein Kind, also ich war und auch eben von manipulativ. Und naja, Anfang 20 bekam ich meine Autismusdiagnose und da zum ersten Mal die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen, welche Bedürfnisse an Kommunikation und Konflikte dahinterstehen, wo der Unterschied zwischen einer Sachebene und einer emotionalen Ebene ist und warum ich Dinge übersetzen muss. Und da auch aus eigener Erfahrung ganz viel Bedürfnis darüber aufzuklären und eben auch für andere Menschen zu helfen, dass sie nicht die gleichen Erfahrungen haben müssen wie ich, wenn es um ihre Mitmenschen und um Konflikte geht. Das heißt, bei mir ist auch ganz viel innerlich sozialisiert, wenn es einen Konflikt gibt, bist du schuld, weil der Rest ist sich ja einig, wer das Problem ist. Wir hatten ja die Technikschwierigkeiten am Anfang. Das ist so ein bisschen die Erfahrung, wenn mit meinen Konflikten. An Technikschwierigkeiten ist eigentlich niemand schuld, weil es ist etwas, was nicht gut kontrolliert werden kann. Wenn wir Apple-Produkte nicht mit Windows-Produkten kompatibel bekommen, liegt das nicht daran, dass das eine System schlechter ist als das andere, sondern dass es unterschiedliche Systeme sind. Aber den neurodivergenten Menschen wird und mir vor allen Dingen auch, wurde immer wieder kommuniziert, du bist schuld, es ist dein Manko, dass du nicht kompatibel bist. Und das trage ich auch immer noch zum Teil mit mir rum, wenn es um Konflikte geht.
Ja, magst du einmal kurz Bex uns reinholen oder uns erhellen, was das eigentlich genau bedeutet, diese Diagnose Autismus? Also du hast von zwei verschiedenen oder mindestens zwei verschiedenen, würde ich jetzt vielleicht mal sagen, Systemen gesprochen. Wie ist das im System autistischer Menschen? Kann man das so sagen oder ist es innerhalb dieses Systems auch sehr, sehr bunt?
Es ist ein Spektrum. Also es ist natürlich, autistische Menschen ähneln sich insofern, dass es gemeinsame Überschneidungen gibt, die groß genug sind, um eine Diagnose zu bekommen. Wenn es komplett beliebig wäre, gäbe es keine Möglichkeit zu diagnostizieren, weil Diagnosekriterien nun mal irgendwo überprüfbar sein müssen. In meinen Veranstaltungen nutze ich dann immer ein Spektrum, das auch auf den Folien ist, wo daneben auch die einzelnen Symptome aufgezählt sind. Beispielsweise gehört auch Kommunikation zu den Symptomatiken. Das Bedürfnis nach Routinen gehört zu den Symptomatiken. Die Vorstellungsvermögen gehört zu Symptomatiken und eben auch Reizverarbeitung, aber auch Sachen wie, was passiert, wenn Menschen überlastet sind, wie reagiert ihre Neurochemie. Und ich nenne es immer gerne, wenn, um es zu vereinfachen, Betriebssysteme. Autismus, neurotypisch, neurodivergent sind die Art und Weise, wie unsere Gehirne funktionieren, das Betriebssystem unseres Gehirns. Und was ich mag, was vor allen Dingen bei IT-Nerds funktioniert, neurodivergente Menschen sind Linux. Du hast ein relativ freies System, das du sehr modular gestalten kannst, wo jedes Linux-System irgendwo auch immer noch auf ein Linux-System zurückzuführen ist, aber jede Linux-Distribution unterscheidet sich fundamental von der anderen. Während neurotypische Menschen dann eher Apple oder Windows sind, eher geschlossene Systeme, die am besten miteinander reden. Gerade Apple ist ein geschlossenes System, dass du ausschließlich Apple ist es für Leute, die Apple benutzen. Hast du kein iPhone, hast du kein iPhone. Hast du ein Mac, brauchst du ein iPhone, weil du sonst viele lustige Dinge, wie beispielsweise das Speichern von Dateien, nicht miteinander kompatibel bekommst.
Okay. Und heißt das automatisch, dass würdest du das so sagen, dass diese Systeme nicht kompatibel sind? Oder mal anders gefragt, was bräuchte es denn? Oder was hätte dir denn damals geholfen, oder hilft dir jetzt so diesen Brückenbau auch zu nicht neurodivergenten oder nicht autistischen Menschen zu machen?
Einerseits Wissen um meine Bedürfnisse, andererseits Wissen um die Bedürfnisse anderer Menschen. Weil mit anderen autistischen Menschen muss ich beispielsweise wenig Smalltalk betreiben. Oder auch mit Menschen mit ADHS muss ich wenig Smalltalk betreiben. Man steigt direkt ein, man klickt, man findet sich auch. Wenn wir aber von konservativen Zahlen ausgehen, konservativ, sind neurotypische Menschen, die 99%. Wenn 99% sich einig sind, dass Kommunikation auf einer intuitiven Glaskugelebene funktionieren soll, bei der man schon irgendwie mitbekommt, was die andere Person sich wünscht und braucht, anstatt nachzufragen, ja gut, dann fliegen die Leute halt raus, die das nicht verstehen. Weil beispielsweise den Raum lesen oder Passivaggressivität im Raum wahrnehmen oder Sarkasmus wahrnehmen, kann ich nicht gut. Meine Gestik und Mimik, die ich heute zeige, ist ein bewusst erlerntes Verhalten, mit dem ich gelernt habe, wie es funktioniert. Deshalb kann ich aber auf der anderen Seite gut moderieren, weil du in Moderationsausbildungen lernst, wie nutze ich meine Gestik und meine Mimik, um meine Punkte zu unterstreichen. Das ist was, was sich andere Leute aktiv aneignen und dafür Geld ausgeben. Ich musste mir das aktiv aneignen, um in dieser Gesellschaft überhaupt zurechtzukommen. Und das bedeutet, was ich gerne nutze, ist auch der Vergleich von Sprachen. Wenn wir alle schlechtes Englisch sprechen, ich habe das mal, das war, als ich über meine Englischkenntnisse und dass ich mir da sehr unsicher bin, geredet habe, kam zurück, die meistgesprochene Sprache der Welt ist schlechtes Englisch, weil super viele Leute Englisch als Zweitsprache lernen. Sie werden damit, das bedeutet aber auch, wenn wir in einer globalen Gesellschaft leben und alle schlechtes Englisch sprechen, erwartet auch niemand von uns, dass wir astreines Oxford-Englisch auf erstsprachlichem Niveau beherrschen. Und man ist rücksichtsvoller und fragt vielleicht nochmal nach, sag mal, bist du dir sicher, dass du das so gemeint hast, was bei mir angekommen ist? Weil wir übersetzen das im Zweifelsfall, wenn man Pech hat. Hier sind drei Sprachen im Raum. Wir einigen uns auf Englisch, aber im Kopf übersetzen wir es immer noch rückwärts. Und für mich ist neurotypisch und neurodivergent häufig so ein bisschen wie österreichisch und deutsch. Es ist ähnlich genug, als dass du im ersten Moment denkst, Leute sprechen die gleiche Sprache, bis es um Auberginen geht.
Oh, ja, und da gibt es ganz viele weitere Beispiele.
Und dann man plötzlich feststellt, wovon um alles in der Welt redest du? Und das ist okay, aber da merken wir es dann. Und bei Neurolekten merken wir es halt meistens erst, wenn es zum Konflikt kommt.
Bei was?
Neurolekt. Ich mag den Begriff eines Neurolekts im Vergleich zum beispielsweise Dialekt. Neurolekt ist dann die Art und Weise, wie dein Gehirn Kommunikation überträgt. ADHS-Menschen, Autismus, autistische Menschen, wir finden uns ja auch. Du merkst, wenn es klickt, so wie neurotypische Menschen merken, glaube ich, wenn du mit einer Person einfach die gleiche Ebene findest. Und für mich ist, was es braucht, die Anerkennung, dass es unterschiedliche Ebenen gibt. Weil wir in einer, ja, neurotypisch normativen Gesellschaft aufwachsen, in der von uns erwartet wird, das halt zu können. Und wenn es Menschen gibt, die das nicht können, sie die Konsequenzen alleine tragen. Und Vielfalt ist für mich ein Ding, wenn wir zwei Pole haben, treffen wir uns am besten in der Mitte. Anstatt zu erwarten, dass einer den ganzen Weg bis zum anderen Pol läuft.
Jetzt, was ist deine Erfahrung? Also du berätst ja Organisationen, Menschen rund um unter anderem die Themen, die wir jetzt gerade angeschnitten haben. Und ich erinnere mich noch an unsere Begegnung bei dieser Veranstaltung, die ich moderieren durfte und ich auch anmoderiert habe. Und ich bin halt irgendwie in gefühlte fünf Fettnäpfchen gestiegen, weil ich dich ständig falsch angekündigt habe, was Pronomen betrifft. Und das war mir unfassbar unangenehm. Und plötzlich hatte ich so einen Twist im Kopf und wusste schon gar nicht mehr, oh nein, verdammt, wie mache ich es jetzt, damit es nicht falsch ist? Und dann hast du mich eigentlich an die Hand genommen und mir ein paar Tipps mitgegeben, was es für Beispiele gibt, weshalb so wichtig ist, inklusiv zu denken und was diese Inklusion auch tatsächlich meint. Und ich erinnere mich noch an eine Sache, nämlich den Bordsteinkanteneffekt. Könntest du den mal erzählen, um es noch greifbarer zu machen, was denn so Hacks sind?
Der Bordsteinkanteneffekt ist tatsächlich auch wissenschaftlich erforscht und ist in dem Moment vor allen Dingen auf rollstuhlfahrende Personen erforscht worden. Wenn wir Bordsteine absenken, haben wir die Sache, dass wir einerseits Menschen mit Rollstühlen oder die einen Rollstuhl nutzen, helfen, dass sie leichter vom Bürgersteig auf die Straße und von einer Seite der Straße auf die andere Seite der Straße kommen. Wem wir aber dann auch helfen, vor allen Dingen, wenn wir noch einen Zentimeter ungefähr lassen, sind Menschen, die einen Langstock nutzen, die dann, also blinde Menschen, die wissen, okay, hier ist ein abgesenkter Bordstein, hier kann ich einfacher auf den Bürgersteig wechseln. Menschen mit Kinderwagen, Menschen mit Koffern, die es irgendwo dann doch ihre Kofferrollen schonen wollen und nicht jedes Mal klonk, 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 klonk machen. Menschen auf Fahrrädern, Menschen mit einem Rollator, Menschen, die einen Gehstock nutzen müssen. Und zum Teil auch Menschen mit schweren Einkaufstüten, weil die zu balancieren, während man einen großen Schritt zur Bordsteinkante macht, ist zum Teil schwieriger, als einfach den abgesenkten Bordstein weiter geradeaus zu laufen und dabei nicht zu stolpern. Das heißt, der abgesenkte Bordsteineffekt besagt, dass alle Anpassungen, die für behinderte Menschen gemacht werden, im Endeffekt positive Auswirkungen auf alle anderen ebenfalls haben. Also die Anzahl der Gruppen grundsätzlich signifikant größer ist als die Gruppe der behinderten Menschen, für die das ursprünglich erdacht worden ist. Mein Lieblingsbeispiel? Alexa. Alexa war ursprünglich eine Stimmkontrolle für behinderte Menschen, damit diese in der Lage sind, mittels Stimme, weil aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sind, es selber zu machen, beispielsweise Tontechnik, Licht oder ähnliches in ihrem Haushalt zu steuern. Und jetzt haben wir Smart Homes, die auch eine Menge chronisch gesunder und nicht behinderter Menschen das Leben sehr erleichtern.
Mega. Ich fand das sehr eingänglich, weshalb ich mir gedacht habe, das musst du unbedingt im Pustekuchen auch nochmal erzählen. Und ich habe es ja angekündigt mit, ich habe dich falsch anmoderiert. Ich habe einfach manchmal das Gefühl und erzähle gerne aus deiner Erfahrung, dass häufiges vielleicht Unwissen, Berührungsängste, Überforderung oder frag mich was, du hast bestimmt noch Ergänzungen dazu führen, dass Missverständnisse entstehen, was das Thema Pronomen betrifft, was das Thema Gendern an sich betrifft und dergleichen. Kannst du uns da nochmal in diese Welt entführen und berichten, was du da so erlebst?
Überforderung, Ablehnung, Ignoranz und Leute, die es aus unterschiedlichen Kontexten schon kennen. Also da ist wirklich das auch ein sehr großes Spektrum. Und ich meine, es gibt Transpersonen, die beispielsweise binäre Pronomen benutzen und die auch zum Teil Transpersonen, die nicht als trans wahrgenommen werden. Das nennt sich Passing, was bedeutet, dass diese Menschen Stealth leben können, also in einer Cis-Personenwelt als Cis-Personen durchgehen, bis sie sich outen. Das werde ich niemals haben. Ich bin nicht binär, ich nehme Testosteron, das höchste der Gefühle, was ich erreiche, ist völlige Verwirrung bei meinem Gegenüber, welche Genitalien ich bitte habe. Was im Zweifelsfall zu indiskreten Fragen bei der Kennenlernrunde führt. Wo meine Reaktion dann immer ist, soll ich das in die große Runde tragen? Wollen wir alle darüber reden? Was diese Fragen meistens dann erledigt. Wo wir das Ding zu Autismus haben, wenn Leute das als adäquates Smalltalk-Thema in den Raum stellen, nehme ich das gerne auf, weil dann hat die neurotypische Mehrheit beschlossen, dass das ein völlig normales Smalltalk-Thema ist. Und damit ist das auch total okay, das in der großen Runde ebenfalls zu tun. Ups.
Nein. Nur für die HörerInnen, die dich vielleicht nicht sehen können, schaut unbedingt auf YouTube. Die Gestik ist fantastisch.
Aber um wieder zum Ernsten zu kommen, Deutsch ist eine sehr vergeschlechtliche Sprache. Wir haben für jedes Substantiv ein eigenes Geschlecht. Wir haben Adjektive, die vergeschlechtigt werden. Wir haben Verben, die vergeschlechtigt werden. Neopronomen kommen da jetzt dazu. Und dadurch, dass wir im Gegensatz zu Schweden beispielsweise kein einheitliches System dafür entwickelt haben, haben wir das, was ich freundlich als linguistischen Wildwuchs bezeichne. Heißt, die meisten Menschen geben sich halt ihre Neopronomen selbst und früher oder später werden sich da meist genutzte Pronomen ja rauskristallisieren. Und das ist ja auch das, was ich dir gesagt habe. Wenn du unsicher bist, üb mit deinem Hund. Dem ist es völlig egal, über welchen Pronomen du über diesen Hund redest. Aber du hast mehr Übung darin, weil ich bin häufig die erste nicht-binäre Person und das ist eigentlich nicht richtig, weil ich bin eigentlich meistens die erste geoutete nicht-binäre Person, die offen mit diesem Thema umgeht. Das ist ein Unterschied. Und ich kenne auch genug Leute, die sagen, ich habe keine Lust mehr, ständig Menschen zu korrigieren. Ich akzeptiere binäre Pronomen. Und ich bin so, nein, ich akzeptiere keine binären Pronomen, weil ich möchte, dass wir dafür auch eine sprachliche Darstellung haben. Wir haben in Deutschland vier rechtliche Optionen, einen Geschlechtseintrag zu machen. In Österreich sind es, glaube ich, sogar sechs. Und sprachlich haben wir keine Möglichkeit, diese Menschen darzustellen. Das halte ich für ein bisschen schwach in Anbetracht der Tatsache, wie viele weitere Möglichkeiten wir haben, Dinge sprachlich darzustellen. Und das bedeutet, dass Sprache sich entwickeln wird. Und das ist, denke ich, auch dann eine Möglichkeit und eine Lösung. Und ich meine, wir waren 2020 in der Lage, plötzlich sehr viele neue Vokabeln zu lernen. FFP2-Masken, Inzidenzen, Viruslast etc. pp. Da, glaube ich, sind auch Pronomen eine Machbarkeit.
Wie erlebst du das in Unternehmen? Also du wirst ja reingeholt. Es gibt irgendeinen Auftraggeber oder eine Auftraggeberin, die dich für mehr Gerechtigkeit reinholt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch innerhalb der Unternehmen also eine breite, sagen wir mal, Heterogenität geht, der Reaktionsbandbreite. Wie erlebst du das? Also wenn du da über Sprache und sprachliche Anpassungen sprichst, also was kommt dir da entgegen?
Tatsächlich spreche ich vergleichsweise wenig über Sprache und sprachliche Anpassungen, weil das ist das, was von außen häufig wahrgenommen wird. Es gibt die zwei großen Themen, Pronomen und Toiletten. Wenn es nicht darum geht, wie funktionieren Pronomen und wie können wir eigentlich Leute ansprechen, die weder männlich noch weiblich sind oder über sie sprechen, geht es darum, oh mein Gott, auf welches Klo gehst du eigentlich? Gut, ich habe es da einfach. Ich habe einen Pflegegrad und lebe mit persönlicher Assistenz. Wir müssen ohnehin auf die rollstuhlgerechte Toilette, weil ansonsten die Reaktionen von Menschen, wenn man zu zweit in eine Kabine geht und augenscheinlich unterschiedlichen Geschlechts ist, sind interessant. Das heißt, das Problem ist für mich meistens gelöst, weil wir in Deutschland, was die Klos angeht, drei Geschlechter haben: männlich, weiblich und behindert. Und ansonsten, ich werde halt meistens gebucht, weil ein Problembewusstsein da ist. Menschen bezahlen mich nicht, damit ich ein Problembewusstsein schaffe. Es wäre sehr schön, weil das würde dafür sorgen, dass ich deutlich mehr Aufträge habe, weil ich glaube, dass deutlich mehr Unternehmen dieses Problembewusstsein entwickeln sollten. Aber Consultants werden gebucht, weil ein Problem erkannt wurde. Und dann ist meine Herangehensweise eben das Ganze auch, wo ist es für euch praktisch relevant? Wo sollten wir anfangen? Und dafür spielt natürlich auch psychologische Sicherheit eine Rolle. Da spielt aber auch ein komplett medial aufgeladener Diskurs eine Rolle, bei dem mich teilweise Leute fragen, ob denn wirklich Tausende von Minderjährigen jährlich operiert werden. Und ich bin dann so, nein. Die Statistik sagt, dass die Anzahl von einwilligungsfähigen Minderjährigen eine niedrige zweistellige Zahl ist. Was bedeutet bei einwilligungsfähig, dass diese Menschen zwischen 16 und 17,9 sind? Und da ist viel, aber nicht unbedingt Unwissen, sondern vor allen Dingen ein Eindruck, der erweckt wird. Ein Eindruck, ich komme jetzt zu euch und, keine Ahnung, zerstöre eure Familie und nehme euch eure Kinder weg und vernichte jede Form von Heterosexualität. Und ich bin so, nein, eigentlich möchte ich nur, dass Menschen hier gut arbeiten können. Danke. Und viel ist da auch Angst. Gleichzeitig ist aber auch Angst auf der Seite der Betroffenen da, die nicht sich trauen, sich zu outen. In großen Unternehmen kann statistisch gesehen nicht ausgeschlossen werden, dass Transpersonen da arbeiten, dass genderfluide Personen da arbeiten, dass nicht-binäre Personen da arbeiten oder dass neurodivergente Personen da arbeiten. Je größer das Unternehmen, meins jetzt mal ausgeschlossen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Leute da habt, die das mitkriegen. Und das heißt, psychologische Sicherheit geht darum, dass alle diese haben. Und ich sehe mich dann eher auch als, naja, dann stellt doch alle diese Fragen, dann klärt diese Unsicherheiten. Und sobald diese Angst ein Gesicht hat, geht das auch wieder ein bisschen besser, weil häufig ist eben das ganze Thema mit Transpersonen, das ganze Thema mit Behinderungen auch einfach dieses, es wird eine unglaubliche Angst erzeugt, auch was Toiletten angeht, was Umkleidekabinen angeht, was Frauenhäuser angeht. Und dann sitze ich da und bin so, okay, und ich bin jetzt so gefährlich? Und dann ist es für Leute sehr schwierig, mir ins Gesicht zu gucken und sagen, ja, du bist wirklich, wirklich gefährlich. Weil ich bin in flachen Schuhen 1,59. Es ist sehr schwierig, mich als Gefahr zu framen.
Okay, die Gefahr ist also irgendwas Diffuses oder also auf jeden Fall nicht durch dich personalisiert, sondern aber woher weißt du von der Angst? Spürst du das? Oder ist es, weil ich würde gern die Brücke dazu zum Thema Autismus nochmal schlagen. Ich bin da keine Expertin, aber das, was ich mir mal gemerkt habe, ist, dass es für autistische Menschen durchaus nicht unbedingt die Kompetenz Nummer eins ist, so Gefühle zu spüren im Raum. Und jetzt sagst du, da ist viel Angst. Wie kriegst du das denn überhaupt mit?
Weil Leute mir das sagen. Das ist so dieses häufig erlebe ich in Veranstaltungen, dass Menschen dann sind, ja, aber was ist, wenn Frauenangst haben. Was? Und dann bin ich so, wo konkret, wenn wir hier von eurem Unternehmen sprechen, wo konkret ist die Situation, dass Transpersonen eine Gefahr sein könnten, die Angst auslöst? Weil das ist für mich ein ähnliches Prinzip wie, naja, aber was ist, wenn wir können nicht in den dritten Stock ziehen, was ist, wenn Menschen Angst vor einem Feuer haben? Dann sollten wir uns überlegen, ob das eine Angst ist, die gerechtfertigt ist, beispielsweise weil ihr in einer Feuerwerksfabrik arbeitet, oder ob das eine Angst ist, die in dem Sinne auch rationalisiert werden kann. Angst ist eine Emotion. Aber wir laufen nicht ausschließlich auf unseren Emotionen und viele Emotionen können auch reguliert werden, was die Aufgabe von erwachsenen Menschen ist, ihre eigenen Emotionen zu regulieren. Aber in diesen Diskursen geht es darum, dass eine diffuse Angst eröffnet wird und dieser diffusen Angst die Lebenskonsequenzen anderer Leute, Transpersonen, behinderte Menschen, untergeordnet werden. Auch im Bereich Rassismus passiert das ja. Menschen haben eine diffuse Angst und sind so, ja gut, und deshalb sollen, keine Ahnung, das und das und das darf dann nicht mehr passieren. Das ist nicht in Ordnung, weil ich hab eine Angststörung. Ich kann nicht jedes Mal sagen, ich habe Angst davor, wir machen das nicht, weil dann gehe ich nicht mehr raus. Das heißt, meine Aufgabe, auch aus therapeutischer Perspektive, ist es, meine Angststörung zu regulieren und zu überwinden, um mir ein lebenswürdiges Leben zu ermöglichen. Und dann kann ich nicht hingehen und sagen, ja, aber hypothetische Leute, die sich nicht geäußert haben, könnten eine diffuse Angst entwickeln und deshalb sollen wir keine Transpersonen einstellen. Weil das ist allgemein auch nicht die Art und Weise. Also rein statistisch, wenn ich mir angucke, wie beispielsweise Gewaltstatistiken aussehen, müssten wir aus einer sehr realen Angst keine Cis-Männer mehr einstellen. Also, weil, wenn ich mir gerade auch den Prozess in Frankreich angucke, ist das durchaus etwas, was die Sicherheit von Menschen gewährleisten könnte. Trotzdem stellt sich niemand hin und sagt, das ernsthaft. Und in meinem Fall sind das ernsthafte Argumente, die ernsthaft diskutiert werden sollen. Und da hilft mir mein Autismus auch, diese Muster aufzuzeigen und zu sagen, Leute, ist euch eigentlich, also hört ihr euch selber zu, wie absurd das klingt, wenn man das im größeren Kontext betrachtet? Der statistische gefährlichste Ort für Frauen, egal ob cis oder trans, ist das eigene Zuhause. Sollen die jetzt alle ausziehen? Und wohin?
Okay. Und das kannst du, das erlaubt dir sozusagen deine Neurodivergenz, das, ich sag mal, einfach so zu sagen und damit Kontakt zu eröffnen über dieses Gespräch.
Ja, weil was ich von neurotypischen Coaches und TrainerInnen und Consultants höre, ist gerade auch dieses, und da war so eine Stimmung im Raum, ich kam, konnte damit überhaupt nicht gut und das, und ich bin so, ich weiß, dass viel meiner, ich komme in einen Raum und denke, alle Leute finden mich furchtbar, meiner Angststörung und meiner Erfahrungen in meiner Kindheit gewidmet ist, aber das heißt, es kann mir auch egal sein. Selbst wenn mich alle im Raum furchtbar finden, ist das ohnehin eine Erfahrung, die ich gewöhnt bin und meinen Job kann ich trotzdem machen. Sollten mich aber Leute im Raum überraschenderweise nicht furchtbar finden, kann ich nur eine positive Erfahrung machen, weil ich die Stimmung im Raum tatsächlich nicht gut, ich nehme sie wahr, aber ich kann sie nicht übersetzen. Das ist wie so ein diffuses Elektrizitätsgefühl, aber im Gegensatz zu neurotypischen Menschen fehlt mir die Leitung, die dann bimmelt, das ist eine positive Energie, das ist eine negative Energie, das ist eine, keine Ahnung, die Leute haben schlecht geschlafen und das ist 7 Uhr morgens Energie. Für mich ist das einfach Energie im Raum, die ich nicht übersetzen kann.
Okay. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, oder das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja, da bist du in einer Rolle. Also du wirst gebucht als Consultant, da gibt es einen Auftrag, da gibt es ein Thema und vor allen Dingen bist du nicht sozusagen, also du verschwindest nicht in der Menge, so wie wenn wir nochmal den Bogen schlagen zu deiner Schulgeschichte, da warst du ja ein Kind
in der Klasse und hattest nicht eine besondere Rolle, dass du die instruiert hast oder sowas. Wie ist das denn außerhalb dieses Kontextes? Also wenn du nicht diese Rolle hast, wenn du einfach als Bex durch die Fußgängerzone gehst oder wenn du, keine Ahnung, also so die Dinge des alltäglichen Lebens erlebst und dabei in Kontakt kommst mit anderen, wie hast du das genannt, neurotypischen Menschen.
Ich meine, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe, ich wohne in einer Kleinstadt, sie ist nicht besonders lang. Einmal die Innenstadt zu umrunden, sind exakt 4500 Schritte. Ja, ich weiß das, ich habe einen abendlichen Stupid Walk für meine Stupid Mental Health, der einmal um die Innenstadt führt und der exakt 4500 Schritte umfasst. Und das ist wichtig, weil es ist tatsächlich laut neuen Studien sinnvoll, am Tag mindestens 4000 Schritte zu laufen, um gesund zu bleiben, während die 10.000 Schritte ein Marketing-Gag waren. Und ja, in Geschäften gibt es ein Protokoll. Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, gibt es ein Protokoll. Was sagst du wann und was sagt die Person hinter der Theke? Da findet wenig direkter Kontakt statt. Das ist in dem Moment eben etwas, was ich gelernt habe. Und mein Nahumfeld, meine Freundinnen und Beziehungspersonen sind alle neurodivergent. Das heißt, da habe ich wenig Kontakt zu neurotypischen Menschen. Ich habe eine neurotypische Freundin und da sind wir uns sehr bewusst, dass es zu Kommunikationsbedürfnisschwierigkeiten kommen kann. Und ansonsten, naja, ich falle mehr auf, weil ich habe mehr Tattoos als der Rest dieser Kleinstadt. Und das ist okay, aber wenn da Leute anhalten oder starren oder fragen, ist das eben auch, sie kommen zu mir und ich bin in einer Rolle.
Naja. Ich kann mich erinnern, Max, als wir uns kennengelernt haben, als du die Opening Keynote gehalten hast bei einer großen Online-Marketing-Konferenz, da hast du tolle Beispiele gebracht, die Leute abgeholt, manche wohl aber auch mit Fragezeichen zurückgelassen. Wie kommt das so aus deiner Sicht an? Welches Feedback bekommst du? Sind die Leute dankbar? Sind sie aufgerüttelt? Ja, erzähl mal.
Unser Motto ist ja, die beste Rache ist ein gutes Leben. Und viel Feedback, was ich bekomme, ist tatsächlich, sie fühlen sich abgeholt und sind dankbar, weil ich nicht bestrafe. Im Sinne von, niemand ist, was häufig auch ist, oh mein Gott, ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen, was du ja auch hattest. Oh mein Gott, mir ist das so peinlich und ich habe so viel Angst, irgendwas falsch zu machen. Das halte ich für keine hilfreiche Emotion, weil du dann nur, wenn jemand guckt, es richtig machen wirst. Was ich möchte, ist eine intrinsische Motivation, die Menschen dazu befähigt, auch andere Menschen das zu lehren, weil ich möchte, dass Inklusion und Geschlechtergerechtigkeit auch jenseits von meiner Person für andere Leute ein Ding sind. Und ich nehme Menschen dann mit, aber ich habe auch durchaus Humor bei den Themen, auch weil ich sage, ich spreche über schwere Themen. Wenn ich jetzt jeden Tag das Ganze in einem Level machen müsste, dass wir das Ganze ganz ernst nehmen und alles ganz furchtbar ist, dann habe ich irgendwann keinen Bock, meine eigenen Veranstaltungen mehr zu halten und dann will auch niemand mehr kommen. Also kann man auch schwere Themen leichter formulieren. Und einerseits ist es, ich möchte intrinsische Motivation, andererseits ist es auch, wenn Leute es wirklich Scheiße finden und nur tun, weil jemand guckt. Naja, dann bin ich froh, wenn sie es überhaupt machen. Aber ich merke da auch den Unterschied zwischen den Leuten, die sagen, ich würde es gerne anders machen, aber weiß es nicht besser, und den Leuten, die sagen, naja, dann gendere ich halt, weil das Unternehmen will es so. Wobei Gendern ein schlechtes Beispiel ist, weil schlussendlich, da ist Sprache im Wandel. Wir müssen uns nicht auf Sonderzeichen einigen. Es gibt auch andere Variationen. Und ich meine, den Glottisschlag verwenden wir alle ständig, weil wir durchaus den Unterschied zwischen Urinsekten und Urinsekten und Spiegelei und Spiegelei ausdrücken können.
Okay, ja, und können wir das nochmal auf so eine noch größere Ebene ziehen? Weil das wäre ja auch sehr mühsam, wenn es alles an dir hinge. Also wenn du sozusagen als einzige Person für Wandel antrittst und die Leute nur aktiv werden in deiner Gegenwart, sondern also wenn man da wirklich eine auch gesellschaftliche Veränderung haben möchte oder mitinitiieren möchte, dann braucht es ja Hebel oder also man muss ja irgendwie Wege finden, dass das größer wird und von einem persönlich entkoppelt auch ist, oder? Also sind das so Gedanken, die dich auch befassen oder wie hältst du es damit?
Ich schaue mir gerne tatsächlich die feministischen Bewegungen an. Die zweite Welle des Feminismus in Deutschland hat ungefähr 1968 angefangen. Und bis heute, 2024, haben wir immer noch keine komplette Gleichberechtigung zwischen binären Geschlechtern. Weil auch bis heute immer noch häufig feministische Aktionen, Grundformen, Unternehmenswandlungen dann durchgesetzt werden, wenn jemand guckt, wenn jemand sich auch vielleicht mal die Gehaltsbänder anguckt oder die Anzahl der Personen in Teilzeit oder die Elternvertretungen oder den Elternurlaub, der ja faktisch kein Urlaub ist. Und das heißt, das entspannt mich so ein bisschen, weil es ohnehin ein lebenslanger Prozess sein wird und das in Ordnung sein darf. Und ich ja auch nicht die einzige Person bin, die zu diesem Thema arbeitet, sondern wir schon durchaus mehr sind. Aber gleichzeitig, es braucht Statistiken zufolge mindestens 30% Menschen einer marginalisierten Gruppe, um eine langfristige Veränderung voranzutreiben. Also ist mein De Umgang gerade in Unternehmen, aber auch in Strukturen und auch in meinem Alltag. Ich sage immer, ich mache Leute nicht trans und ich mache Leute nicht neurodivergent. Aber sobald ich da war, können diese Menschen auch aus dem Schrank kommen. Es öffnet Türen. Und da sind wir wieder beim großen Thema psychologische Sicherheit. Wenn du die Sicherheit hast, dass es keine negativen Konsequenzen hast, das zu machen, kannst du es auch viel leichter tun. Das heißt, ich sehe mich dann eher als, ja, Person, die die statt Gatekeeping macht, also statt Türen bewachen, möchte ich Türen öffnen. Und wir brauchen Unterstützung von allen Beteiligten, aber wir brauchen eben auch Unterstützung der Menschen, die cis, weiß, heterosexuell und in klassischen Kleinfamilien sind. Aber das ist machbar, weil die meisten Transpersonen kommen aus Elternhäusern, die aus cis, hetero, mononormativen Kleinfamilien bestehen. Es ist nicht so, als ob wir alle diesen Background hätten. Und da war auch für mich auch viel Auseinandersetzung mit meinen Eltern beispielsweise, mit Konflikten und mit Umgang, aber auch mit Lernprozessen und Verständniserwerb. Und ich glaube, das ist so ein grundsätzliches, es ist kein Gegeneinander, es ist ein Miteinander. Und deshalb mache ich auch keine oder wenig betroffene Menschen-only-Veranstaltungen, weil ich bin so, ich möchte, dass wir alle diesen Weg gehen, gerade im Bereich Inklusion. Die Anzahl der Behinderungen steigt, die Anzahl von Burnouts steigt, von Depressionen steigt. Das sind Themen, die euch morgen auch betreffen können. Ihr seid nicht gesund, ihr seid noch nicht behindert, weil 3% der Behinderungen sind angeboren. Der Rest wird im Laufe des Lebens erworben. Ich gehöre zu den 3%, aber der Anzahl der 97 ist halt deutlich größer.
Ja. Danke, dass du noch mal den Bogen auch geschlagen hast zu zum Beispiel ja deiner Kernfamilie, deinen Eltern.
Wie hast du das mit denen gelöst? Wie bist du mit denen, oder ich weiß ja nicht, wie ihr, vielleicht erzählst du, wo ihr gerade steht, also ob ihr euch treffen könnt in den Themen, ob die verstehen, worum es dir geht, weil die Geschichte, die du am Anfang erzählt hast, war ja eine Geschichte von sehr vielen Fehldiagnosen und sehr vielen Pauschalisierungen von mit dir stimmt was nicht. Also ist es dir gelungen oder wie ist es dir gelungen, wenn ja, dass ihr euch woanders treffen könnt heute?
Die Fehldiagnosen haben ja nicht meine Eltern gestellt.
Mhm.
Meine Eltern waren immer an dem Punkt, wir wollen dich unterstützen. Wir wollen das Beste, was es möglich macht.
Mhm.
Und der Rest ist eben auch medizinisches Unwissen, medizinischer Sexismus, medizinische Ignoranz gewesen. Und im Gegensatz zu sehr vielen Menschen, die sagen, ich hätte eine Diagnostik gebraucht und meine Eltern waren der Meinung, mit dir ist alles okay, wir gehen da nicht hin, war weder Behinderung noch das Aufsuchen einer Psychotherapie stigmatisiert. Und das ist etwas, was ich ihnen auch hoch anrechne, weil der Widerstand von Eltern, nein, nein, mein Kind ist normal, auf keinen Fall das böse Wort mit B, hatte ich nie. Für mich war okay, das ist Teil meiner Kindheit gewesen. Es war nicht gut, aber das ist nichts, was ich meinen Eltern anrechne, weil sie haben von immer gesagt, wir wollen dich so weit wie möglich unterstützen. Wir wollen, dass es dir gut geht. Und ich meine, wir leben zusammen. Das ist für mich ein Ding, wir sind in einem Haus, auch mit meinen Großeltern. Ich wohne in einem Mehrgenerationenhaus mit ihnen zusammen. Meine Großeltern kommen damit klar, dass ich trans bin. Meine Eltern kommen damit klar, dass ich trans bin. Pronomen funktionieren nicht immer flüssig, aber auch da wird geübt. Der Name ist drin. Das wird auch seit Jahren nicht mehr irgendwie alter Name verwendet. Und ich meine, sie wissen halt auch, was ich beruflich mache. Und ich glaube, sie lesen auch mein LinkedIn. Und das ist halt schon ein Ding von, es ist jetzt nicht so, als ob ich das geheim halten würde. Und ich weiß, dass sie in mindestens einer Sache auch ganz stolz gesagt haben, dass Minzgespinst von mir ist. Und das bedeutet auch, dass auch, ja, das ist, es gab zwischenzeitlich große Schwierigkeiten, aber das war halt auch nicht ihre Schuld, sondern eben, wenn du eine Bedienungsanleitung für dein Kind kriegst, aber es die falsche Bedienungsanleitung ist, du aber den Leuten vertraust, die diese Bedienungsanleitung geschrieben haben, dann kann ich nicht die Leute, die nach dieser Bedienungsanleitung gearbeitet haben, dafür verantwortlich machen, was an anderen Stellen schiefgelaufen ist.
Ich schätze total an dir, dass du immer so total anschauliche Beispiele bringst. Also jetzt gerade ging bei mir wieder quasi das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich, na gut, die hatten halt eine Windows- oder Apple-Anleitung, aber du warst halt Linux so circa, ne? Oder dergleichen hoch. Und das macht so greifbar und das war auch mit der Grund, weshalb ich das Bordsteinkantenbeispiel nochmal hören wollte, weil ich glaube, es ist einfach, das ist der Weg, ne? Also du machst das fantastisch und wir könnten noch ewig weiter quatschen, ich bin mir sicher. Es macht Spaß, dir zuzuhören und Spaß ist aber vielleicht nicht immer das richtige Wort bei den Themen, die du ansprichst, aber es ist super lehrreich und es bleibt immer was hängen, wo ich mir denke, oh ja, krass, es gibt viel zu tun und wir dürfen alle zusammenhalten und zusammenhelfen, das weiter voranzutreiben. Und deshalb eine vorletzte Frage, ne? Gibt es ein Thema, wo du sagst, das würde ich gerne einfach, weil wir da noch gar nicht vorbeigekommen sind, noch einfließen lassen? Oder aber ein Plädoyer Schluss starten, wo du sagst, okay, komm, jetzt noch mal Backen zusammenkneifen, das möchte ich werden. Dann wäre der Moment dafür.
Konflikte. Ich würde gerne noch mal richtig reingehen in die Konflikte, weil einerseits Konflikte zwischen neurodivergenten und neurotypischen Menschen, zum Teil auch zwischen unterschiedlichen Neurodivergenzen, Nicht jede Linux-Distribution funktioniert einwandfrei mit der nächsten. Aber auch Konflikte, die keine sind. Gerade im Bereich DII ist ja eben auch viel ein, oh mein Gott, was ist, wenn das ein Konflikt wird? Und da teilweise schon so viel Angst und Befürchtungen und Szenarien in eine Situation, die noch gar nicht stattgefunden hat, hineininterpretiert werden, dass dann am Ende ich häufig in Veranstaltungen bin und bin so, okay, und wo ist jetzt euer konkreter Konflikt? Und man dann auch sagen kann, das hier ist da noch gar kein Konflikt. Also bitte lasst uns doch erst einmal auf die Sachen schauen, wo tatsächlich welche sind. So diese ganz aufgeblasenen Konflikte, wo, wenn du dahinter guckst, du einfach vor einer Seifenblase stehst und machst. Die auch sehr gut tun können, weil das auch Freiraum gibt und Möglichkeiten gibt, den, ja, diesen Platz mit was Produktivem zu füllen. Und zum anderen eben Übersetzungsleistungen im Sinne von Konflikte sind immer auf einer emotionalen Ebene. Wenn aber Menschen keinen Zugang zu dieser emotionalen Ebene haben, brauchen sie eine Übersetzung auf die Sachebene. Wenn ich wütend bin, sage ich bin wütend auf dich, weil, und liste dann auf, warum ich wütend auf die andere Person bin und was ich nicht in Ordnung finde. Den Zwischenschritt, Menschen kriegen mit, dass ich wütend bin, weil ich irgendetwas an meiner Mimik und Gestik oder meinem Stimmverhalten oder meinem Stimmvolumen oder ähnlichem ändere, habe ich noch nie verstanden, weil ich bin so, ich muss doch Menschen mitteilen, welche Emotionen ich habe. Und das sieht man auch im Bereich teilweise von gewaltfreier Kommunikation, die man gut auch übersetzen kann für neurodivergente Menschen, wenn man sich Mühe gibt. Es ist auch in Ordnung, diese Sachen auf einer Sachebene zu kommunizieren und von der anderen Person auf der Sachebene diese Emotionen zurückgespiegelt zu bekommen. Auch das ist eine Möglichkeit, über Emotionen zu reden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch neurotypischen Menschen teilweise helfen kann, ihre Emotionen auf die Sachebene zu transportieren, weil sie sich damit auseinandersetzen müssen, was sie gerade fühlen. Ich bin wütend, aber auch traurig. Sind zwei valide Emotionen in einem Konflikt. Die kann man aber auch getrennt voneinander betrachten. Und das sich auch bewusst zu machen, hilft teilweise auch dabei, Emotionen zu regulieren. Ich bin traurig, weil ich von dir enttäuscht bin, weil ich mir mehr erwartet habe, ist etwas, was in einem Teamkonflikt häufig vorkommt, wenn beispielsweise Erwartungen und Aufgaben nicht klar kommuniziert wurden und Menschen davon ausgehen, dass der Rest ja schon weiß, was er zu tun hat, was meistens darin endet, dass irgendjemand der Beteiligten ganz fürchterlich auf die Nase fliegt und alle anderen sehr wütend werden. Wobei diese Wut eigentlich aus enttäuschten Erwartungen gespeist ist. Ich habe gedacht, alles wäre klar und das stimmt ja gar nicht. Und das ist eine Erfahrung, die viele neurodivergente Menschen ihr Leben lang haben. Ich habe gedacht, alles wäre klar, aber das stimmt doch gar nicht. War mein Umgang damit auch, um Konfliktmanagement zu begleiten, aber auch um meine eigenen Konflikte besser lösen zu können, geht nicht davon aus, dass irgendetwas klar ist. Ich mag Visualisierung und ich mag Dinge aufzuschreiben, weil plötzlich Menschen bewusst wird, was sie alles nicht sehen. Weil wir alle der zentrale Punkt unserer eigenen Geschichte sind. Und viele Konflikte vermieden werden können oder gelöst werden können, produktiv, wenn man mal die beiden Geschichten nebeneinander legt und guckt, wo geht die eigentlich auseinander? Ich meine, es geht ja häufig schon beim Onboarding los. Wer jahrelang in dem Unternehmen arbeitet, sieht gar nicht mehr, wo eine andere Person was braucht. Ich beschäftige mich gerade mit einem neuen Programm für Webdesign und ich brauche keine Unterstützung dabei, wie man die Dinge baut. Das weiß ich. Was diese Lehrvideos aber dir nur ganz klein in 3 Sekunden zeigen, ist, wie du beispielsweise ein Template definierst und welches Kästchen du klicken musst. Und das sind die Dinge, von denen ich eigentlich ein Stapeldiagramm bräuchte, weil ich so lerne. Das macht aber das Programm nicht schlechter oder für mich einen Konflikt mit dem Programm, sondern ich habe mir jetzt eine Person an die Seite geholt, die mir genau diese Fragen erklärt, weil er seit 5 Jahren mit diesem Programm arbeitet, weil uns das allen Zeit und Stresspotenzial reduziert. Und auch so kann man die eigenen Erkenntnisse über beispielsweise Lernverhalten, Bedürfnisse, Erwartungen, Kommunikation, Konflikte nutzen. Wenn ich Konflikte im Team habe, nutze ich diese Konflikte, um darüber aufzuklären, wie man Konflikte lösen kann. Was bedeutet, dass es gut ist, wenn hier Dinge nicht funktionieren, weil ich den Vorteil habe, wir alle sind uns sehr bewusst darüber, dass Dinge nicht funktionieren. Viele Arbeitsteams sind sich das noch nicht.
Das stimmt wohl. Ich habe gerade einen Gedanken im Kopf, den ich noch teilen möchte, bevor es zur allerletzten Frage geht. Es ist ja fast ein leichtes zu sagen, ich habe Angst, dass da Konflikte aufkeimen, wenn ich mit Diversity, Inclusion oder dergleichen befasse. Fakt ist aber, ist ja komplett vorgeschoben. Konflikte haben wir ja sowieso. Und dementsprechend, hey, arbeiten wir eigentlich allesamt am gleichen. Ne? Und das ist auch gut so. Liebe Steffi,
Diversity haben wir ja auch. Also das ist ja
natürlich.
der Punkt von wegen, oh mein Gott, wir wissen ja noch gar nicht, ob die Leute sich überhaupt bewerben. Meine Antwort ist, je größer euer Unternehmen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei euch schon Leute arbeiten. Ich habe noch keine Veranstaltung, noch keine, bei einem großen Unternehmen gehalten, bei der nicht mindestens 5 bis 6 neurodivergente Menschen dabei waren, die sich zum Teil hinterher bei mir gemeldet haben und gesagt haben, danke, dass du das gemacht hast, weil jetzt kann ich vielleicht mich auf den Weg machen, mich an meinem Arbeitsplatz diesbezüglich zu outen. Und da waren große Unternehmen dabei, da war eine Sache dabei, wenn ich für andere arbeite, die in dem Bereich arbeiten, da waren teilweise Behörden dabei. Ich gehe immer davon aus, dass die Leute in meinen Veranstaltungen schon sitzen. Das ist kein Außen. Die sagen nur nichts.
Komme vielleicht eine Stimme durch dich. Fantastisch, liebes Bex, herzlichen Dank, dass du uns so tiefe Einblicke gewährt hast. Allerletzte Frage, ich habe es angekündigt. Wir fragen immer ganz gerne, wen wir noch einladen können. Hast du jemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, die Person muss unbedingt zu euch in den Friede, Freunde, Pustekuchen Podcast kommen, weil die hat was zu erzählen, was ihr hören solltet?
Ich würde Katrin Nguli nominieren.
Möchtest du uns noch ein Sätzchen zu ihr sagen?
Katrin nutzt keine Pronomen
Okay.
und Katrin ist für mich eine Person, mit der ich unglaublich gerne zusammenarbeite, weil einerseits im Bereich Diversity und Consultant, aber auch als schwarze Person aus Magdeburg einfach eine Person, bei der ich auch sage, dass da ganz viel auch Auseinandersetzung mit in dem Moment auch gesellschaftlichen Konflikten stattgefunden hat oder stattfindet. Und gleichzeitig, wann immer ich mir unsicher bin, ob ich mich in dieser Business-Welt, in der ich immer noch mich sehr fremd fühle, teilweise, weil, naja, Leute selten direkt aus dem Studium in die Selbstständigkeit starten, ohne nicht wenigstens zwischendurch mal im normalen Angestelltenleben 3 Schritte gemacht zu haben. Dann rufe ich Katharin an und weiß, dass ich einfach eine Person habe, bei der ich auch ehrlich die ganzen Fragen zu, oh mein Gott, wie spricht man eigentlich Consultant Speak, stellen kann und dabei aufgefangen werde.
Cool, das klingt gut. Kontakt nehmen wir sehr gerne.
Ich schicke dir den Link in Kontakt.
Das ist lieb.
Ja. Vielen herzlichen
Schön.
Dank, liebes Bex, für deine Zeit und für die spannenden Einblicke, die wir ja durch dich in unsere gemeinsame Welt bekommen durften.
Danke an euch für die Einladung.
Dankeschön.
Das war Bex. Was nimmst du mit, Sandra?
Also, diese Person beeindruckt mich. Wenn ich mir überlege, was es erzählt hat, die Kindheit, die Fehldiagnosen und aber auch diese, Also dieser Seelenfrieden am Schluss, als wir dann auch über Becks Eltern gesprochen haben, wo klar war, es bezieht sich nicht auf damals, warum wir den Fehler gemacht oder die haben mich nicht genug unterstützt und wegen denen ist mein Leben so und so verlaufen. Diese Klarheit da zu sagen, nee, die haben mir Bestes gegeben und ich stehe heute unter anderem wegen ihnen da, wo ich stehe und dafür bin ich auch dankbar, fand ich mega beeindruckend.
Mhm. Ja, kein Kampf, sondern einfach, ne? Es ist, wie es ist. Und wie so ein Frieden damit und trotzdem eine Aktivität, ne? Trotzdem dürfen Dinge vorangetrieben werden.
Total. Und diese positive Sicht, mit der in die Welt zu gehen, finde ich toll. Und ja,
super.
Deshalb fand ich es schön.
Ja, richtig schön. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Gast, auf unsere nächste Gästin. Wer weiß, wer das sein wird.
Weil wir immer so viel lernen von denen, finde ich auch
toll. Wow. Genau.
Total gut. Yippie.